Die Herrlichkeit des Herrn bleibe mit uns. Ich glaube, das ist unser aller Wunsch. Es ist das Beste. Wir haben gerade Schwieriges gehört, eine schwierige Meldung von diesem jungen Mann. Aber gerade auch in solchen Momenten, wo man gewisse Fragen viel tiefer stellt und vielleicht auch nicht alle Antworten kommen, ist man froh, den Herrn zu kennen, die Grundlagen zu kennen. Ich durfte gestern ein Ehepaar trauen, die haben in jungen Jahren je ihren Ehepartner verloren. Der Mann von dieser Frau ist verunglückt, ist abgestürzt in den Bergen und die Frau vom Mann, diese Frau ist verstorben. Furchtbar, sie waren noch nicht, gar nicht so lange verheiratet, beide. Und Gott hat diese zwei Witwer wieder zusammengefügt. Das kann der Herr. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit mit dem Herrn. Nie, gar nie. Das ist gut zu wissen. Das heutige Thema heißt, wie kann ich Segen sein? Wie kann ich ein Segen sein? Ich denke auch etwas, was wir uns wünschen als Gotteskinder. Die Pfimi Frutigen war der Familie Willen ein Segen, ein großer Segen. War mir ein Segen, meinen Brüdern ein Segen. Ihr seid ein Segen hier im Tal. Ich habe mir so vorgestellt, wenn man mal auf einer Karte hier vom Tal alle Orte, wo ihr und auch alle anderen Frutiger Gemeinden als Kleingruppen sich treffen, da wären viele Leuchttürme, viele leuchtenden Punkte in diesem Tal. Und wir wissen, es gibt auch eine unsichtbare Welt. Das ist ein starker Ausdruck, dass der Herr hier an diesem Ort, in diesem Tal wirkt, wenn man zusammenkommt in seinem Namen. So. Wir hatten in Thun ja diesen Juni diese große Kampagne Leben live. Vielleicht habt ihr es gelesen oder habt vielleicht sogar Livestream geschaut oder so. Und der Projektleiter, das war einer dieser Thuner Pastoren, der hat in diesem Zusammenhang uns mal Folgendes erzählt. Er saß in einem Thuner Restaurant und hat sich mit dem Chef dort unterhalten, unter anderem, und wollte sich gerade verabschieden. Und dann hat der Chef gefragt, gehören Sie auch da zu dieser einen Kirche? Denn ich kenne einen anderen, der kommt auch ab und zu hier vorbei, der ist genauso wie Sie. Der gibt immer ein großes Trinkgeld. Und er ist persönlich interessiert, er weiß nämlich beim nächsten Gespräch noch, wovon wir gesprochen haben. Und er ist immer aufgestellt. Das war übrigens Kuno damit gemeint. Und ich habe gedacht, das ist eine Definition von Christen, nicht wahr? Großzügig, interessiert, persönlich interessiert und aufgestellt. Und das ist auch eine Art, Segen zu sein. Ich möchte dieser Einleitung noch eine vierte Art erwähnen und wir merken sofort, wir wissen es ja auch, Segnen ist nichts Kompliziertes eigentlich und sehr handfest, sehr praktisch. Wie reagieren wir, was machen wir so automatisch, wenn wir von schwierigen Nachrichten hören, wenn wir von einem Gestürm, Krach in Bären oder hier in dem Gremium, wenn wir davon hören, kürzlich hat ja der Gewerkschaftsleiter der Schweizer, Herr Rechsteiner, unseren Bundesrat Ammann als Lügner bezeichnet. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Ich habe leer geschluckt. Ich habe gedacht, wo sind wir? Wie gehen wir miteinander um? Oder ihr habt im Moment dieses Thema Munitionsdepot in Mittholz, so ein bisschen im Tal. Also wenn ich da diese Berichte lese, weiß wahrscheinlich im Moment niemand so recht, was man tun sollte, was angemessen ist. Wie reagieren wir da? Lamentieren wir da mit, schimpfen wir da oder beten wir, segnen wir, suchen wir Schuldige oder schützen wir Leute? Alle, die hier sitzen, und das werden etliche sein, die in Verantwortungen stehen, in größeren Verantwortungen, sei es in einer Firma, in der Behörde, vielleicht in einer Kommission oder Gemeinderat oder so, oder auch in einem Verein, alle wissen, es gibt so viele Fragen, wo es nicht einfach schnelle Antworten gibt, wo es nicht schnelle Lösungen gibt. Und wenn das dann noch so rausgeht und medial verbreitet wird, dann ist das nicht immer lustig. Und denken wir dann, diese Menschen, auch bekannte Menschen, solche, die oft herumgereicht werden, die haben auch eine Seele, die haben auch ein Herz, die haben auch irgendwo ihr Limit. Wie reagieren wir, wie reden wir da? Und da sind wir mitten im Thema Segnen. Segnen hat viel mit Reden zu tun, benedire, benedire, lateinisch segnen. Ich möchte beginnen mit dem, was ist es eigentlich, Segen oder Segnen von Gottes Wort her. In der Vorbereitung, als ich diese Segnungsstellen und Segensstellen vor mir hatte, sind ja viele, da ist mir eine Stelle wirklich ganz neu ins Herz gekommen. Noch nie so tief. Und das ist diese aaronitische Segensstelle im 4. Mose 6. Wir wollen die zusammen, oh ja, hier haben wir einen Text, super, lesen. Bekannt, oft auch am Schluss des Gottesdienstes gesprochen. Der Herr redete mit Mose und sprach: Sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten und sei dir gnädig. Der Herr wende sein Angesicht dir zu und schenke dir Frieden. Denn ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne, hat dann Gott angeschlossen. Ich möchte hier ein bisschen hineingehen. Wir behalten den Text vor uns. Ich hoffe, ihr versteht mich gut. Ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Sitz da, aber das Hören ist ja das Wichtigste. Zuerst heißt es, der Herr segne dich. Es ist natürlich der Herr. Der Herr ist Ausgangspunkt und Ausgangskraft. Er segnet, nicht irgendeine Kraft. Der Herr kommt von ihm. Es läuft von ihm her. Es beginnt dort. Ich habe da einen Wassersprüher mitgebracht. Und wir wissen alle, so modern und so neu oder weiß nicht was, der sein kann, wenn hier kein Schlauch, wenn keine Leitung zur Quelle da ist, dann nützt das gar nichts. Kommt eher noch am falschen Ort raus, das Wasser. Braucht eine Quelle. Die Quelle ist Gott. Dann heißt es, und er behüte dich. Da ist Vorsorge drin, Fürsorge, Versorgung, Schützen, Wachen. Vielleicht macht jemand gerade Militär. Man könnte auch sagen, Gott schiebt Wache vor unserem Leben, dass da niemand eindringt. Und dann heißt es, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich oder über uns. Das ist meine Lieblingspassage. Ist jemand von euch in den letzten 2 Monaten Vater oder Mutter geworden? Hat's also. Das wird jetzt denen sehr, sehr verwandt vorkommen. Bei dieser Passage habe ich so gedacht, es ist doch so, wie wenn man eben neue Eltern, Väter, Mütter, wenn man sie beobachtet, wenn sie in innigster Glückseligkeit da ihr Baby anschauen und dann vielleicht hoffen, schaut es mich auch an. Am Anfang weiß man ja noch nicht so recht von der Wahrnehmung her, was da geschieht, aber man sucht den Augenkontakt und diese innige Freude, dieser Stolz über dieses Kind. Das kommt mir hier entgegen. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über uns. Übrigens habe ich gelesen, dass orthodoxe jüdische Väter nach der Geburt ihr Kindlein sofort nehmen und es mit einem Segensspruch, mit einem Segenswort ins Leben willkommen heißen. Wie wunderschön. Mit einem Segenswort hinein ins Leben willkommen heißen. Also segnen könnte man auch sagen. Segnen bedeutet, jemanden im Leben willkommen heißen. Ja, wie wohltuend immer, wenn man zum Beispiel zu einer neuen Gruppe kommt und man spürt, man ist willkommen. Es tut gut. Es ist schön. Zurück zu Gottes leuchtendem Angesicht. Wie herrlich schon nur im normalen Umgang ein lauterer Blick, ein leuchtendes Gesicht, es ist etwas Schönes. Und dieses Angesicht, das hier beschrieben wird, es ist ein freundliches Angesicht. Liebe Gemeinde, liebe Besucher, Gottes Angesicht ist uns freundlich zugeneigt, jeden Tag. Es ist ein gnädiges Angesicht, ein wohlwollender Blick. Kennst du das, was vielleicht einen neuen Lehrer, einen neuen Chef, neue Mitarbeiter und du merkst an Stimme und Gesicht, du hast Wohlwollen, du hast Kredit. Es ist sehr hilfreich, wohltuend. Und nachher steht ja, und sei dir gnädig. Und wenn wir uns überlegen, wann hat Gott dem Mose oder eben den Leviten, den Priestern diesen Auftrag gegeben, war ja das weit nach dem Sündenfall. Und es war im 4. Mose, da hat das Volk schon tüchtig gemurrt, oft gemurrt gegen Gott. Und in dieser Zeit sagt dieses Segenswort, dieses Muster des Segens hat, und er ist dir gnädig. Das heißt, schon damals war für Gott klar, unser Versagen, unser Sündigen, unser Fehlverhalten. Trotzdem, das leuchtende Angesicht ist dir zugesichert und ist gnädig. Das ist alles einberechnet von Gott her, dass das auch sein kann in unserem Leben. Dann, er wendet sein Angesicht dir zu oder wörtlich zu dir hin. Gott sucht Augenkontakt mit uns, eben nicht nur neue Eltern mit ihren Kindlein. Er sucht Augenkontakt. Psalm 32, 8. Ich will dich mit meinen Augen leiten und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Das sind nicht kitschige Bibelworte, um uns so ein bisschen auf einfache Art das zu zeigen. Wir dürfen das so nehmen, dass das ein Vergnügen ist, ein Anliegen ist für den Herrn, uns so zu führen, mit Augenkontakt. Ganz anders als damals bei Kain, gell? 1. Mose 4, nach dem Brudermord, da heißt es von Kain, da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Ich weiß auch noch so Szenen aus der Kindheit, wenn wir Brüder etwas Dummes angestellt hatten und der Vater stand vor uns und das hat unsere Schwester uns später erzählt, dann haben wir nur runtergeschaut und mit den Lippen so Schmolllippen gemacht und wir haben nicht gewagt, den Vater anzuschauen. So ist es eben hier nicht. Das leuchtende Angesicht ist uns zugewandt. Und dann am Schluss, und wer wundert's? Eine logische Folge. Am Schluss heißt es, und gebe dir seinen Frieden. Ja, wer Gottes Gegenwart, Gottes Angesicht so über sich weiß, ob in guten oder in schlechten Tagen von meiner Seite her, der erlebt Frieden. Der erlebt Frieden. Der erlebt diesen Shalom, hier heißt es dieses Wort, Shalom, dieses Besondere im Herzen. Da können die Umstände noch so sein. Im Herzen ist Frieden. Jesus hat gesagt, einen Frieden hinterlasse ich euch, nicht wie die Welt gibt, noch etwas ganz anderes. Haben viele hier ganz sicher erlebt. Oder Paulus im Philipper 4, der Friede, der höher ist als alle Vernunft. Logisch, wer dieses Segenswort wirklich persönlich nimmt, dass er das erlebt. Liebe Gemeinde und liebe Besucher, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn wir allein dieses Segenswort ein bisschen tiefer anschauen. Gibt das nicht Sehnsucht in dieser Gegenwart zu sein? Und ich glaube, es ist diese Sehnsucht, die eigentlich jedes Geschöpf in sich trägt. Die Sehnsucht nach dem Schöpfer. Die Sehnsucht, dieses Ja vom Schöpfer, vom Vater im Himmel, tief im Herzen zu haben. Und ich glaube, es war dieselbe Sehnsucht, die Jakob im Herzen trug, in dieser eigenartigen Nacht mit diesem Engel, dieser Kampf. Jakob war ja schon ein smarter, cleverer, man muss sagen, ein betrügerischer Mann. Er hat seinen Vater fadengerade angelogen, seinen Bruder betrogen. Er hat schon vom Namen her, oder Jakob heißt ja auch Fersenhalter, er hat schon im Mutterleib bei der Geburt versucht, der Erste zu sein. Darum eben Fersenhalter, er hat wahrscheinlich es aus Ferse halten wollen, um zuerst auf die Welt zu kommen, ist ihm nicht gelungen. Aber dann das Erstgeburtsrecht hat er sich ja erschlichen oder eben unredlich an sich gerissen. Übrigens zusammen mit der Mutter, die spielte auch nicht so eine gute Rolle dort. Er war dann sehr erfolgreicher Schafzüchter bei seinem Verwandten Laban. Er hat wahrscheinlich diesen Betrieb völlig saniert. Er war wirklich erfolgreich. Er hatte endlich seine Rahel und endlich erduldet. Nach Lea auch noch seine favorisierte Frau. Er war erfolgreich, würden wir sagen. Smart und wirklich der gemachte Mann. Aber diesem Typen hat etwas gefehlt. Das hat er gespürt. Und als er da unterwegs war und wusste, jeden Moment könnte dann Esau auftauchen und dann diese ganze Geschichte wieder aufwärmen, da hat er es nicht mehr ausgehalten. Und da hat er diese Nacht gekämpft. Und er sagt ja zu diesem Engel, ich lasse dich nicht los. Der Engel wollte nämlich aufhören. Er hat gesagt, ich lasse nicht los. Du segnest mich denn. Ich will diesen Segen. Ich will dieses Ja, dieses Segnung vom Vater. Das heißt nämlich segnen auch. Diese Signatur. Ich brauche die jetzt. Und ich glaube, das ist eben die Voraussetzung, dass wir segnen können. Genau das. Diese Sicherheit, diese Sehnsucht. In Hosea 12 steht sogar zur selben Stelle. Jakob weinte und bat ihn um den Segen. Er flehte um den Segen. Dieser gemachte Mann war wahrscheinlich ein eigenartiges Bild, das dort zuzusehen. He? Dieser smarte Mann da, der um den Segen fleht. Und er hat ihn erfahren und hat auch einen neuen Namen ja bekommen. Ich fasse zusammen, im Segnen werden dem Menschen Lebenskräfte zuteil, die er sich nicht selbst geben kann. Ich wiederhole das. Nämlich schon besonders, wenn wir segnen. Im Segnen werden dem Menschen Lebenskräfte zuteil, die er sich nicht selbst geben kann. Von der Schöpfung an ist Segen auf allen Geschöpfen. Kaum hat Gott den Menschen geschaffen, 1. Mose 1, 27 heißt es gerade, und er segnete sie. Als erstes, er segnete sie. Seid fruchtbar, mehret euch, bevölkert die Erde. Segnen meint also jemandem diese heilvolle Kraft zusprechen, in Erinnerung rufen, zuwünschen. Jemanden unter diesen Herrschaftsbereich stellen. Ich habe da ein bisschen Scheinwerferlicht. Stellt euch vor, das Scheinwerferlicht wäre Gottes Licht. Und jetzt, wenn wir segnen, dann stellen wir jemand unter dieses Licht, in diesen Einflussbereich Gottes. Etwas ganz, ganz Wunderschönes und Wichtiges. Und das hat eben oft auch mit Reden zu tun. Darum heißt es auch bei dieser Stelle da, eingangs, so sollt ihr sagen zu den Israeliten. Und die sollen das hören und dadurch merken, wer sie sind und mit wem sie es da zu tun haben. Und das Wort im Neuen Testament, das griechische Wort heißt eulogeo. Eu heißt schön oder gut. Kennen wir vom Evangelium, euangelion, gute Nachricht. Und logeo, logos, das Wort oder reden. Gut reden, schön reden, ist eigentlich das entliehene Wort. Eben bene dire, gut reden. Noch zwei Klammerbemerkungen zum Schluss dieses ersten Punktes. Die Bibel zeigt uns, dass unter dem Segen Gottes Leben Bedingungen hat. krasse Stellen haben wir in Jeremia 17, wo es im einen Vers heißt, gesegnet ist, wer sich auf den Herrn verlässt. Und zwei Zeilen vorher oder Verse vorher heißt es, verflucht ist, wer sich auf sich selbst und auf Menschen verlässt. Verflucht. Segen oder Fluch. Segen oder Fluch. Ich komme auf diese Frage im letzten Punkt zu sprechen. Und dann noch eine Klammerbemerkung wegen dem Gut oder Schönreden im Zusammenhang mit Segnen. Das meint natürlich nicht alles schön heißen, gut heißen, eine Lobhudelei, alles, ja, ja, schon gut. Oft ist ja Segnen und Segen, wenn man zum Beispiel einen Konflikt, in einem Konflikt das Gespräch sucht und die Dinge aufklärt und ordnet. Matthäus 18, da heißt es ja, wenn dein Bruder sündigt, dann sage nicht, ich segne ihn, alles in Ordnung, das kommt schon gut. Das heißt es, gehe hin und versuche, ihm zu helfen, seelsorgerlich da wieder zurechtzukommen. Dass das einfach richtig verstanden wird. Gut, jetzt segnen praktisch. Wie gesagt, es hat stark mit Reden, mit unserem Reden zu tun. Und wir wissen, Worte haben Gewicht, haben Kraft und die haben Wirkung. Ein ganz kleines Experiment. Ich habe hier einen kleinen Cartoon gemacht. Schaut mal die Reaktion des Männleins oder des Weibleins rechts. Das ist ein Männlein. Wenn man ansetzt auf der anderen Seite, ich habe schon immer gewusst, dass du das nie schaffst. Tu nicht so gut. Der Mann ist am Boden. Oder wenn es eben so klingt. Ich habe es ja schon immer gewusst, dass du das schaffst. Tanzende, sich freuende Leute. Ja, ich glaube, wir, die meisten von uns funktionieren ein bisschen so. Worte haben Gewicht und Wirkung. Ich möchte uns aus Sprüchen ein paar vorlegen, wo wir eben segensreiches und weniger segensreiches Reden erkennen. 11,9 mit dem Mund richtet der Ruchlose seinen Nächsten zugrunde, aber durch Erkenntnis werden die Gerechten befreit. Oder 12,18, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Und dann ein ganz schönes Lutherwort, eine linde Zunge. Und schon das Wort lind ist ja so schön wortmalerisch, oder? Da spürt man gerade diese Sanftheit. Lind, braucht man ja hier auch im Tale. Lind, ein lindes Wort, ein mildes Wort, stillt den Zorn. Oder eine linde Antwort, stillt den Zorn. Aber ein hartes Wort richtet Grimm an. Und Sprüche 18,21, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebevoll gebraucht, genießt ihre Frucht. Wir realisieren in diesen markanten Sätzen, wie stark die Zunge Segen oder Fluch auslösen kann, ob in der Ehe, ob gegenüber den Kindern, ob im Büro, ob in der gemeinsamen Waschküche, im Block. Vielleicht kennt ihr das auch. Auch da hat das Auswirkungen, wie wir da reagieren. Vielleicht auf Unvorhergesehenes. Segnen kann man auch, indem man andere erinnert. Eben an dieses leuchtende Gottesangesicht. Wir haben ja da schöne Wendungen, sogar Grußformen. Grüß Gott, es grüße dich Gott. Püti Gott, Shalom. Oder Glücklichstall, ich weiß nicht, ob man das immer noch sagt bei den Landwirten. Ich habe das als Kind oft gehört, wenn jemand in den Stall trat. Psalm 103, Vers 2. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir können einander so Segensworte schreiben, mailen, SMSen, weitergeben oder uns eine Prophetie in Erinnerung rufen. Auch das kann großer Segen sein. Ein weiteres Geheimnis von Segen oder Segnen ist sogenannt schwierige Menschen segnen. Manchmal wissen wir vielleicht auch nicht, sind sie schwierig oder bin ich schwierig, weil ich sie kenne oder wie das genau ist. Aber auf alle Fälle, wenn wir segnen, wenn wir beten für Leute, wo wir eher Mühe haben, da wird ein unguter Kreislauf schon mal durchbrochen. Thomas Harry, ein Buchautor und Theologe, sagt, die meisten Konflikte beruhen auf Missverständnissen und auf unseren falschen Interpretationen von Worten und Taten. Und wenn ich bete für Leute, dann mache ich da schon mal bei falschen Interpretationen einen Schlussstrich und sage einfach, ich segne dich. Dir soll es gut gehen. Du sollst Gunst haben und Erfolg. Und das macht eben oft auch mit unserem Herz etwas. Matthäus 5,44 sagt, durch Jesus liebet eure Feinde, betet für sie oder segnet sie, die euch verfolgen. Hohe Messlatte. Und 1. Petrus, das finde ich einen starken Vers, auch mit dem Schluss, achtet auf den Schluss. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt, das kommt zurück. Da tut man sogar sich selber etwas Gutes, sagt dieser Vers. Es kommt zurück. Ich sehe jetzt gerade euch ganz jungen Leute da. Auch ihr schon könnt segnen. Ihr könnt eure Kollegen segnen. Und die reagieren anders, als wenn ihr ihnen irgendetwas anderes sagt. Es funktioniert in jeder Generation, in jedem Alter. Man muss ja nicht gerade so altmodisch sagen, ich segne dich jetzt. Aber wenn der andere merkt, du magst ihn, du bist mit ihm, dann erlebt er eben Segen oder sie. Man kann auch ohne fromme Worte segnen. Das haben wir bei den Sprüche-Zitaten ja gemerkt. Nonverbal segnen und ein großer Segen sein. Ja, indem man eben manchmal nichts sagt. Du vernimmst vielleicht etwas. Und dann sagst du eben nichts dazu. Ist euch auch schon aufgefallen, zunehmend sind wir überall aufgefordert, unsere Meinung zu sagen, und dann erscheint das dann jeweils gerade auf SRF irgendwie, auf der Web oder hier. Wir sollen dauernd Dinge beurteilen, die wir doch gar nicht beurteilen können. Ich denke, manchmal ist es einfach schade für die Fachleute. Die Fachleute sollen Dinge beurteilen, die sie kennen. Und das Volk wird dauernd befragt, was sie dazu finden. Ich finde das wirklich manchmal mühsam. Es kommt mir so vor, wisst ihr, wenn so ein Junggesellenkoch, der ab und zu mal etwas versucht zu kochen, der soll ein Gourmet-Menü eines Gourmet-Kochs beurteilen. Eine Dummheit. Und achten wir drauf, oft gibt es gar nichts zu beurteilen von uns. Da sind wir viel besser dran. Sagen, das sollen die beurteilen, die rauskommen, die das Medien kennen, die direkt betroffen sind. Und ich glaube, da sind wir ein Segen. Statt, ja, mit dem Urteilen ist man ja schnell auch beim Verurteilen, oder? Oder eben was, etwas anderes, nicht weiter sagen. Luther sagt im Afterrede, nicht Negatives über Dritte sagen. Übrigens ein lustiges Wort, Afterrede. Ich weiß nicht genau, wie er da drauf kam. Aber vielleicht kann man sich so gerade besser merken. Afterrede ist nicht gefragt im Reich Gottes. Kürzlich habe ich etwas Schönes erlebt bei uns im Haus. Wir sind da in einer Siedlung, wo gerade renoviert wird. Also die Fassaden werden neu gemacht und die Fenster und die Türen ausgewechselt. Und dann waren sie bei unserer Wohnung dran. Und wir haben so unsere Büroecke da gerade vor einem Fenster. Und dann haben sie diese Fassade dort gemacht und haben dort Schalung angeschraubt. Und einen Tag nach dieser Arbeit saß ich da am Pult und schaue da so neben dem Pult durch und sehe da schauen ja so 4 Zentimeter lang so Schrauben raus. 8 Löcher, 8 Schrauben in diese Platte, die innen in der Wohnung ist. Und dann habe ich gesagt, die waren da gestern zu emsig, die waren zu lang mit ihrem Bohrer und mit ihrer Schraube. Und dann ging ich zum Vorarbeiter und habe es ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, ich komme schauen. Und dann gingen wir dort an diese Stelle hin. Und dann war ich gespannt, wie er jetzt reagiert. Er hat das nicht selber gemacht. dann hat er so geschaut, ja, gar nicht viel gesagt. Und am Schluss hat er einfach gesagt, ja, ich muss das dem Maler melden, der muss das natürlich reparieren. Und ich fand so stark, er hat nicht Schuld abgeschoben, er hat niemanden gerügt, er hat nicht gewettert, nichts. Und ich habe gedacht, du bist ein Segen für deine Firma. Wenn du so mit deinen Mitarbeitern umgehst, du bist ein Segen. Denken wir nochmals an den aaronitischen Segen. Hier steckt also Gottes Absicht. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, wer wiedergeboren ist, der Heilige Geist in uns ist ja der Gottesgeist und der Jesusgeist. Und der will segnen. Der will segnen. Geben wir dem Raum und dann segnen wir. Er will Frieden und Einladung und Annahme verbreiten. Ich kann es noch ein bisschen krasser sagen, vielleicht ein bisschen schwarz-weiß. Wenn wir in einer grundsätzlichen Segenshaltung leben, dienen wir Gott. Wenn wir entzweien, lästern, lügen, mit Worten töten, dann dienen wir eben dem, der ja in Johannes 8 und 10 auch so beschrieben ist, der Vater der Lüge, der Mörder von Anfang an, der Durcheinanderbringen, dann dienen wir eigentlich dem Widersacher Satan. Und mich motiviert dieser Gedanke zusätzlich, diesem Fürsten der Welt, wie er auch heißt, Satan, möglichst keinen Millimeter Platz zu geben. Manchmal passiert es mir auch, aber ich möchte das schon von dem her nicht. Ich möchte dem keinen Raum geben, dass der zum Zug kommt durch mein Leben. Wir kommen zum Letzten. Und ich meine eine wichtige Frage, aber ich habe sie schon ein bisschen vorbeantwortet. Sind wir überhaupt wirklich befugt zu segnen in Gottes Namen? Und wenn ja, weshalb? Und eben, wenn ich jetzt so lange schon darüber rede, wir sollen Segensträger sein, dann ist die Antwort schon klar, oder? Aber wir wollen genau hinschauen in der Bibel und sehen, wo liegt die Legitimation, dass wir wirklich Menschen Dinge zusprechen können in Gottes Namen, die sie eben sich selber nicht geben können, wie ich das definiert habe. Wir haben schon festgehalten, eben, dass gesegnet sein und Segensträger sein an Bedingungen geknüpft ist. Jeremia 17 eben, verflucht oder gesegnet. 5. Mose 11, 26, da sagt Gott durch Mose, heute lege ich euch vor, Segen oder Fluch. Und dann kommen Bedingungen. Und im 28. Kapitel kommen dann eben diese Bedingungen. Da heißt es, wenn du auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, indem du auf alle seine Gebote, auf die ich dich heute verpflichte, achtest und hältst, sie hältst, wird dich der Herr, dein Gott, über alle Völker der Erde erheben. Und dann kommt eine Segensaufzählung. Lest das mal für euch. Wirklich, also inspirierend und motivierend. 5. Mose 28, ab Vers 2. Da heißt es, du bist in der Stadt gesegnet, du bist auf dem Feld gesegnet, dein Backtrog ist gesegnet, deine Küche, dein Mutterleib, das Vieh, der Korb, der Acker. Einfach eine logische Folge. Aber gehen wir zurück. Wenn diese Bedingung wirklich gilt, und was stand da, wenn ihr seine Gebote ernst nimmt und hält? Aber in Psalm 14 und Römer 3 und auch anderen Stellen heißt es, es gibt niemand, der das kann. Und niemand, der das tut. Ja, wie ist das? Mit Segen erben und Segensträger sein. Und dann kommt noch etwas Zweites. Gott hat ja eigentlich Abraham diese ganze Segensgeschichte, diese Segensübertragung versprochen. Ihm hat er gesagt, ich segne dich und durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Wir sind ja nicht Juden. Wie können wir sagen, wir gehören auch zum Geschlecht Abrahams oder wir gehören auch in diese Linie, die eben dazu berufen sind, zu segnen? Oder sind wir einfach so kurzsichtige Schleulingschristen, die sagen, die Fluchstellen, das ist für die Juden und für die alttestamentlichen Leute und die Segensstellen ist jetzt für die neutestamentliche Gemeinde. Aber ihr seid hier gut belehrt hier in Frutigen, ich weiß das. Wir wollen nicht so mit dem Wort umgehen, niemand. Das wäre zu kurzsichtig. Zwei Bibelstellen geben uns hier ganz klar Antwort. Und ich meine auch, sie bringen uns wirklich aus dem Häuschen. Sie erfreuen unsere Herzen. Schaut die erste. 1. Petrus 2. Jesus hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Er hat nicht geredet. Sich nicht gerecht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünde und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Teilantwort 1. Und dann, diese Stelle finde ich wirklich fast umwerfend. Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus Christus hat uns freigekauft, damit den Völkern durch ihn der Segen Abrahams zuteil wird und wir so durch den Glauben den verheißenen Geist empfangen. Schaut, da haben wir die Antwort auch wegen Abraham. Römer 4 sagt, wir sind Abrahams Kinder, Nachkommen wegen dem Glauben und nicht, weil wir die Gesetze einhalten könnten. Wegen dem Glauben. Wir sind in dieser Linie und wir dürfen segnen. Halleluja! Wir dürfen segnen, wirklich, auch wenn wir das Wort genau anschauen. Es ist keine Einbildung, es ist keine irgendwie Methode, um ein bisschen Stimmung zu machen. Wir sind Segensträger, wir sind berufen zu segnen. Wer sonst soll im Namen Gottes segnen? Und jetzt sind wir eben an ganz brisanter Stelle, liebe Gemeinde. Segnen mit dem Segen Gottes kann eben nur, wer nicht mehr unter Gottes Fluch steht und lebt. Göttliche Ordnungen im allgemeinen Umgang unter den Menschen ist ein Stück Segen, ja. Aber das, wovon wir heute Morgen sprechen, diesen Segen kann nur aussprechen, zuerst selbst erleben und aussprechen, wer nicht mehr unter dem Fluch steht, sondern durch das Kreuz ein Gesegneter, eine Gesegnete wurde, der diese Trennung durch Jesus beenden ließ, wer das Angebot von Christus am Fluchholz angenommen hat, der diesen großen Tausch im Herzen vollzogen hat. Und auch heute ist die Möglichkeit da. Ich kenne euch zu wenig gut, ich weiß nicht, ob Leute da sind, die das noch nicht kennen, die diesen Tausch am Kreuz vom Fluch unter den Segen durch Jesus Christus noch nicht erlebt haben. Und wenn du da sitzt und das noch nicht erlebt hast, aber heute das erkennst, und willst, dann sagt die Bibel, es ist ein Gebet entfernt und wir dürfen Gottes Kinder werden. Johannes 1 sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es wird heute Gelegenheit geben, das zu machen, wenn du ganz klar merkst, das ist dran. Ich will vom unter dem Fluch zu unter dem Gesegneten kommen. Und in diesem Stand sind wir befugt und berufen zu segnen im Namen des allmächtigen, heiligen, ewigen Gottes. In diesem Namen. Das hat Kraft. Auch in der unsichtbaren Welt. Und segnet einander. Segnet den Ehepartner jeden Tag. Segnet eure Kinder. Segnet Leute, die auf dem Herzen sind, segnet eure Nachbarn. segnet das Dorf, segnen wir die Obrigkeit, die Regierung, die haben es schwierig zuweilen. Segnen wir Firmenleiter, Verantwortungsträger, die sind manchmal ganz einsam. Segnen wir sie, sind wir ein Segen, sind wir, wisst ihr, ich wünschte mir, dass Leute sagen, die vielleicht so unsere Art Glauben nicht so kennen, dass sie sagen, die Pfimmeler oder die EMKler oder die Heilsarmisten, das sind in gewissen Dingen schon ein bisschen eigenartige Kreuze. Aber die haben eine gute Haltung. Die haben eine segensreiche Haltung, das merke ich denen ab. Ich denke, das spricht eben auch, das ist auch ein Segen. Und ich sage zum Schluss noch einmal, es gilt uns wirklich, dieses Wort zu Abraham gesprochen, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Amen. Ich möchte noch beten. Eigentlich unermesslich, Vater im Himmel, was du in diesem aaronitischen Segen sagst und wir für uns nehmen dürfen, ganz neu. Aber wir nehmen es gern, wir wollen es mehr erkennen und entdecken. Und mit dieser Signatur des Vaters, mit diesem Ja, mit diesem Visum, mit diesem ganz angenommen sein, leben und wirken, danke für das Wort. Danke für deinen Geist, der weiterspricht jetzt. Der mit uns persönlich spricht. Sein Werk tut. Segne diese Gemeinde. Lass sie Segensträger sein, Tag für Tag. In ihren Geschäften, an ihren Orten, in ihren Schulen, in ihren Quartieren. Lass das Licht von dir, Jesus, leuchten durch diese Menschen, die den Segen kennen. Leuchte bei uns in Räume, in Dinge, wo wir diesen Segen und dieses Jahr neu brauchen. O Vater, wohin sollten wir gehen? Jesus, wohin sollten wir gehen? Wenn nicht zu dir. Amen.